Ja, lieber Sascha, ich danke dir für diese sehr freundlichen Worte, die du an mich hier gewendet hast. Ich freue mich natürlich, oder wir als Gemeinde, dass wir hier sein dürfen. Ich begrüße euch alle natürlich ebenfalls und bin dankbar, dass wir uns auch gegenseitig unterstützen dürfen. Der Jan ist vor ein paar Wochen bei uns gewesen und durfte auch da mit dem Wort dienen. Heute darf ich hier sein bei euch und darf mit euch in die Bibel blicken. Und ich will mit euch einen Text heute betrachten, und zwar aus Matthäus Kapitel 9. Da will ich mit euch reinblicken und mal betrachten, was lesen wir dort über Jesus, über eine Begebenheit, die sich zugetragen hatte. Es ist ja so, bevor wir lesen, wir als Gläubige, es fällt uns ja nicht immer leicht, mit Ungläubigen über den Glauben zu sprechen oder vielleicht sogar das Evangelium weiterzugeben, mit ihnen darüber uns auszutauschen, ein Zeugnis zu geben über das, was wir glauben, wovon wir überzeugt sind. Es fällt uns nicht immer leicht. Und wenn wir dann doch mal den Mut zusammenfassen und das dann machen, dann ist es auch eher so, dass wir gerne darüber sprechen, welche Vorteile es hat, wenn man gläubig ist an Jesus. Man spricht dann eben darüber, dass man das ewige Leben bekommt, dass man in den Himmel kommt, dass Gott einen vor dem Bösen bewahrt. Und so gibt es viele Dinge, die wir dann gerne mitteilen und weitergeben, um einfach aufzuzeigen, wie gut es doch ist, an Jesus Christus zu glauben. Wie viel Gutes es mit sich bringt, wenn man das eben macht. Und wir hoffen dann, wenn wir das tun, wenn wir dieses Zeugnis dann geben, dass der Ungläubige, der das hört, dass er sich das zu Herzen nimmt und im besten Falle, dass er wirklich zum Glauben kommt. Dass er eben diese Segnungen, von denen wir dann ihnen erzählen, selbst empfangen, sie auch bekommen und gläubig werden an Jesus Christus. Aber man muss an dieser Stelle sagen, wenn wir auch die besten Absichten dabei verfolgen und es wirklich gut meinen und auch dieses Gute aufzählen, das wir ja aus der Schrift kennen, so müssen wir sagen, dass das nicht ausreichend ist, wenn wir nur bei diesem bleiben. Das heißt, es ist nicht ausreichend, wenn wir nicht über die Sünde sprechen. Also auch über etwas, was eben vielleicht nicht unbedingt angenehm ist im Gespräch. Wenn man einem Menschen, der nicht glaubt, aufzeigt, dass er aus Sicht Gottes jemand ist, der ein Sünder ist und der Vergebung benötigt. Andernfalls ist er verloren. Es ist nicht unbedingt angenehm, darüber zu sprechen oder darauf aufmerksam zu machen, aber es ist notwendig. Es ist notwendig, dass ein ungläubiger Mensch sich darüber im Klaren ist, dass er ein Sünder ist. Denn wenn er das nicht über sich denkt, wenn er das nicht sieht, wenn er nicht der Ansicht ist, ein Sünder zu sein, wenn er keine Sündenerkenntnis über sich selbst hat, wie soll er dann Buße tun? Worüber soll er Buße tun? Wenn er nicht der Ansicht ist, dass es einen Grund dafür gibt, dass er Buße tun soll. Und deswegen ist es wichtig, dass man eben auch, wenn man eben in einer Konversation ist, in einem Austausch ist, mit einem Ungläubigen zu tun hat, dass man die Sünde nicht ausklammert. Man muss nicht mit der Haus ins Tür fallen, aber es ist etwas, was man dann doch im Gespräch einbinden sollte, zumindest so, dass der Ungläubige sich im Klaren ist, hey, okay, mein Stand, so wie ich bin, so kann ich vor Gott nicht bestehen. Und das ist wichtig, dass man das eben nahebringt. Ich will mit euch in Matthäus 9 reinschauen, wo eben Jesus mit Ungläubigen zu tun hat, wo er mit Sündern zu tun hat. Und eigentlich das in zweifacher Weise, aber die einen sind sich darüber im Klaren, dass sie Sünder sind. Aber dann gibt es hier im Text auch die anderen, die sich nicht darüber im Klaren sind, dass sie Sünder sind. Sie sind der Ansicht, sie seien es nicht. Sie meinen, sie seien gerecht vor Gott, von sich aus. Und in diesem Text lesen wir, wie Jesus eben diesen beiden begegnet, wie sein Umgang mit ihnen ist. Und ich will mal erstmal lesen. Das ist der Text Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Schauen wir uns mal diese Begebenheit an. Ich lese dann ab Vers 9, da steht: Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag, und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als aber er es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ja, was passiert hier? Matthäus, er berichtet hier zunächst mit wenigen Worten, wie er zu Jesus gefunden hat. Wie Jesus ihn auf sich oder zu sich gerufen hat und dass er ein Sünder gewesen ist und dann eben zu Jesus gekommen ist. Und Matthäus, auch Levi genannt, lesen wir hier und an anderen Stellen, er ist ein Zöllner gewesen. Das ist das, was er ausgeübt hat zu seiner Zeit. Und ein Zöllner, der war zu seiner Zeit jemand, der zu den verachtetsten Menschen gehörte in der Gesellschaft. Und das ist Levi gewesen, also Matthäus an dieser Stelle. Was hat er gemacht? Er hat Steuern eingetrieben für die Besatzer ihrer Zeit, das waren die Römer. Er hat für die Römer von dem Volk Israel Geld genommen, Steuern genommen und es war gängige Praxis bei denen, dass sie die Steuern so erhoben oder sie höher setzten, als sie waren. Warum? Damit sie eben diese Differenz, die sie den Römern abgaben und das, was übrig blieb, sich selbst in die Tasche stecken konnten. Also sie bereicherten sich eben daran, dass sie die Steuern eintrieben und mehr verlangten als eigentlich vorgegeben. Und dementsprechend galten sie unter den Juden besonders natürlich als Verräter. Sie selbst sind Juden oft gewesen und rauben ihr eigenes Volk aus, um sich an ihnen zu bereichern. Und das hatte dann eben zur Folge, sie wurden aus den Synagogen ausgeschlossen, sie durften keine Gemeinschaft in den Synagogen mit anderen Juden haben. Die Gemeinschaft durfte man auch nicht mit ihnen privat halten. Man musste sich wirklich fern von ihnen halten. Man hat sie vom gesellschaftlichen Stand, den Dieben und Räubern und den Sündern zugeordnet. Das war das, wo sie hingehörten. Und mit diesen Menschen durfte man keinen Umgang haben. Und so waren sie eben ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Und das trifft eben hier auf Matthäus zu. So jemand ist Matthäus gewesen, der dieses Evangelium geschrieben hat, das wir gerade lesen. Er ist so ein Ausgestoßener aus der Gesellschaft eben gewesen. Und Matthäus leugnet das auch nicht. Er schreibt hier davon, dass er das gewesen ist. Dass er jemand war, der am Zollhaus diente und diesem Beruf eben nachging. Und Matthäus war also jemand, der sich seiner Sündhaftigkeit auch bewusst war. Er wusste um seinen Stand. Er wusste, dass er nicht ein guter Mensch gewesen ist, dass er gerecht gewesen wäre vor Gott. Das war ihm bewusst. Und wir sehen das auch an seiner Reaktion, wie er handelt, als Jesus zu ihm spricht. Denn was macht er? Wenn wir in Vers 9 nochmal schauen, es heißt, und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Lukas betont in seinem Evangelium noch zusätzlich, dass Matthäus auch dabei alles verlassen hatte. Also er folgte jetzt nicht nur hier einfach Jesus nach, sondern er hat alles sein lassen. Und er hat alles verlassen um Jesu willen, um Jesus zu folgen, um mit Jesus zu sein, auf seinen Ruf hin. Und das geschah auch nicht aus einer plötzlichen Laune heraus, wie man das vielleicht hier aus diesem Text herausnehmen könnte. Wir müssen einfach bedenken, zu diesem Zeitpunkt ist Jesus unter dem Volk Israel schon bekannt gewesen. Wir wissen ja, dass er viele Wunder getan hat und es verbreitete sich ja wie ein Lauffeuer durch ganz Israel. In Judäa oder von Galiläa beginnend nach Judäa. Das heißt, man wusste von Jesus, man hörte schon von ihm. Und Matthäus, der hier dann eben am Zollhaus sitzt, er wird schon von Jesus gehört haben, gewusst haben, was das für jemand war, was für ein Mann Jesus gewesen ist. Und jetzt kommt dieser Mann, von dem Matthäus hörte. Jetzt ist dieser Jesus da und er spricht ihn tatsächlich sogar an und ruft ihn. Und Matthäus lässt alles liegen und er macht sich auf den Weg mit Jesus. Und dieses Handeln von ihm, dass er eben sein lässt, was er bis dahin tat, den Betrug auch an dem Volk, und das Folgen Jesus, das ist ein Handeln, das typisch ist für einen Menschen, der sich zu Jesus hinwendet, der eben Buße tut und sagt, Jesus, ich will mein Leben dir geben, ich will dir folgen, ich will tun, was du sagst. Und das sehen wir hier bei Matthäus, es trifft hier auf ihn zu. Und was passiert jetzt im Anschluss? Matthäus, er folgt also jetzt Jesus, und was macht er? Lukas sagt Folgendes in der Parallelstelle, und Levi bereitete ihm, also Jesus, ein großes Mahl in seinem Haus. Lukas 5, 29. Das hat er gemacht. Also Jesus hat ihn genommen zu sich, Levi folgt ihm und er will Jesus seine Dankbarkeit aufzeigen. Er will was Gutes machen an Jesus. Und was macht er? Er bereitet ein Fest vor, ein großes Mahl bei sich zu Hause. Die Zöllner, sie waren oft sehr wohlhabend, haben sie ja immer gutes Geld eingetrieben und das traf auf Levi hier auch zu. Und er bereitet jetzt in seinem Haus, also zu Hause, ein großes Mahl vor für Jesus. Und was geschieht jetzt? Schauen wir mal in Vers 10, was passiert. Es heißt, und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag, also Jesus, und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Matthäus, der ja ein Ausgestoßener war aus der Gesellschaft, ja, wer waren denn dann die Menschen, mit denen er doch in Kontakt war? Es waren diejenigen, die auch Ausgestoßene waren aus der Gesellschaft. Das waren die Menschen, mit denen er Umgang haben durfte und konnte. Das heißt, es waren Menschen wie er. Zöllner und Verbrecher oder Hurer oder eben Sünder, die von der Gesellschaft nicht akzeptiert waren. Mit diesen Menschen hatte er zu tun. Das waren die, mit denen er Gemeinschaft haben konnte. Und jetzt, wo er eben dieses Mahl bereitet mit Jesus, wen lädt er ein? Er lädt eben diese Leute ein, die er kennt, die eben aus der Gesellschaft entfremdet sind, nicht zu der Gesellschaft gehören dürfen, die nicht in die Synagogen gehen dürfen. Ja, sie kommen jetzt zu Levi und das sind eben Zöllner und Sünder. Und so lesen wir hier ja auch davon, dass diese da sind. Also das Haus ist voll mit diesen Menschen und mitten unter ihnen ist Jesus und seine Jünger. Und sie liegen zu Tisch mit ihnen in Gemeinschaft und speisen. Das ist, was jetzt hier eben geschieht. Und man könnte meinen, das Bild passt doch eigentlich gar nicht. Jesus ist heilig, absolut ohne Sünde, perfekt. Und er inmitten von Menschen, die selbst von Sündern oder unter den Sündern als die größten Sünder gelten. Ausgestoßen. Und Jesus mit ihnen, gemeinsam, zusammen. Ein offener Umgang von Jesus mit diesen in der Öffentlichkeit bekannten Sündern. Und wusste Jesus nicht, wer sie sind? Wusste er nicht, was für Menschen das sind, mit denen er dort zu tun hatte? Wie konnte er es überhaupt wagen, mit solchen sich einzulassen? Mit ihnen überhaupt Gemeinschaft zu haben? Das ist ja der Vorwurf, der ja jetzt hier kommt, in Vers 11. Was sagen nämlich die Pharisäer dort? Sie sagen in Vers 11, es heißt, und als die Pharisäer es sahen, also sie sehen Jesus, er ist dort mit den Zöllnern und Sündern, also mit Menschen, die Pharisäer mieden, bloß nicht mit ihnen in Kontakt sein. Und Jesus mit seinen Jüngern liegt mit ihnen am Tisch und sie essen gemeinsam. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Diese Frage, die sie hier stellen, das ist keine ehrlich gemeinte Frage, sondern sie stellen diese Frage als Empörung. Wie kann Jesus es wagen? Was macht er denn da überhaupt, dass er mit diesen Menschen da Gemeinschaft hat? Sie sind empört über diese Situation. Sie, die selbstgerechten Pharisäer, sie waren der Ansicht, Jesus dürfe unter keinen Umständen mit ihnen verkehren. Er dürfe nicht Gemeinschaft mit solchen Menschen haben. Sie haben es ja auch nicht gehabt und das Volk selbst hielt sich ja auch fern von ihnen. Aus ihrer Perspektive hätte Jesus das nicht machen dürfen, was da geschieht, dass er die Gemeinschaft mit ihnen aufsucht. Jesus hätte ihrer Ansicht nach ablehnen müssen. Er hätte sagen müssen, niemals werde ich mich mit euch abgeben, mit euch Gemeinschaft haben. Ihr seid Sünder, ihr seid Ausgestoßene. Ich will mit euch keine Gemeinschaft haben, denn das ist ja das, was die Gesellschaft tat, was die Pharisäer taten, was sie lehrten in den Synagogen dem Volk gegenüber, was sie zu tun hatten. Das erwarteten sie eigentlich von Jesus, dass er das tut. Und sie waren verärgert über Jesus, dass er anders handelte, dass er Gemeinschaft mit ihnen hat, dass er eben nicht so handelte, wie sie handelten. Und sie verurteilen Jesus für das, was er hier macht. Dass er sich in einem Haus befindet und auch noch Gemeinschaft hat mit Menschen, die Sünder und Zöllner sind und mit ihnen sogar auch noch isst an den Tischen. Und ja, sie sprechen das an. Sie sprechen das an, den Jüngern gegenüber. Jesus bekommt es mit und Jesus antwortet. Und Jesus beschließt, ihnen zu erklären, warum er Sünder nicht ablehnte, wieso er Sünder nicht meidete, wieso er anders handelte im Gegensatz zu ihnen. Und was sagt er? Vers 12. Da steht, als aber er es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Jesus vergleicht hier die Sünder mit Kranken, die einen Arzt benötigen. Wenn ein Kranker zu einem Arzt geht, zu ihm kommt, was ist dann die moralische Pflicht eines Arztes? Ist die Aufgabe des Arztes, den Kranken zu meiden, von ihm wegzugehen, einen Bogen um ihn zu schlagen? Oder ist womöglich seine Aufgabe, dem Kranken Vorwürfe zu machen dafür, dass er krank ist und ihn dafür verurteilen? Ich denke, uns ist bewusst, dass man als Arzt oder ein Arzt, er sollte jemand sein, oder das ist die Aufgabe im Grunde genommen auch eines Arztes, dass er seinen Patienten, die erkrankt sind, worin auch immer, dass er ihnen mit Verständnis begegnet, dass er ihnen zuhört, was sie haben, dass er dann versucht, sie zu heilen. Dass er alle Mittel in Bewegung setzt, die ihm zur Verfügung stehen, um eben die Genesung herbeizuführen, um zu helfen, damit derjenige eben nicht krank ist, gesund wird. Das ist ja das, was ein Arzt macht. Und Jesus, um jetzt in diesem Bild zu bleiben, er ist Arzt, der den Kranken helfen kann. Sie sind alles Sünder und Jesus ist Sündenvergeber. Er ist die Lösung für diese Sünder. Und er ist eben inmitten dieser Sünder. Und damit erklärt Jesus auch, warum er Sünder nicht ablehnte. Wieso er anders handelte mit ihnen als die Pharisäer. Dass er sich in diesem unterschied. Jesu Absicht ist gewesen, ihnen zu helfen. Das wollte er machen. Er wollte eine Hilfe für sie sein. Jesus war nicht blind. Er sah ihren erbarmungslosen Zustand, dass sie verloren waren. Als Sünder, aber gerade deswegen beabsichtigte er, ihnen zu helfen, mit ihnen zu sprechen, ihnen das Evangelium zu bringen. Und deswegen begegnete er ihnen in Sanftmut, er begegnete ihnen in Barmherzigkeit und hatte mit ihnen Gemeinschaft. Und wir wissen, es gibt viele andere Situationen in den Evangelien, wo wir das immer wieder sehen, wie Jesus ganz besonders in Sanftmut und Barmherzigkeit Menschen begegnete, die als besonders große Sünder der damaligen Situation galten. Das heißt, hier, was geschah im Haus von Matthäus, es war keine Ausnahmesituation. Später, wenn man Matthäus Evangelium weiterliest, da sagt Matthäus in 11,19, dass Jesus unter dem Volk als ein Freund von Zöllnern und Sündern galt. Das war der Ruf von Jesus. Das war also nicht hier, dass es ab und zu mal passierte, sondern das war derart gängig, dass Jesus Gemeinschaft mit ihnen hatte und das Evangelium brachte, dass das ein Ruf war von Jesus unter dem Volk, dass man sagte, ach, das ist ein Freund von Sündern und Zöllnern. Diesen Ruf hatte Jesus. Und das ist eben so gewesen, weil Jesus die Sündennot nicht ignorierte. Dass er nicht die Sünder mied, sondern zu ihnen hinging, um ihnen zu helfen. Mit dem Evangelium, das er eben brachte. Er reichte ihnen seine Hand, nicht mit erhobenem Zeigefinger maßregeln, sondern das Evangelium nahebringen, in Sanftmut und Barmherzigkeit, dass sie zur Buße finden und dann eben die Errettung erfahren in ihm. Und das ist, was Jesus immer beabsichtigte, zu helfen. Die Menschen dahin zu bringen, dass sie errettet werden vor dem, was da kommen soll und kommen wird, das Verderben. Dass sie da nicht hingelangen, da nicht hinkommen. Und deswegen hatte er Gemeinschaft mit diesen. Aber wie sind die Pharisäer gewesen? Was war ihr Handeln, ihr Umgang? Nun, wie schon erwähnt, sie lehnten Sünder ab. Wenn ein Sünder ihnen auf der Straße entgegenkam, dann haben sie die Seite gewechselt und sind auf die andere Seite gegangen. Sie zeigten mit dem Finger verächtlich auf diese Menschen. Sie waren die größten Kritiker dieser Sünder. Sie verurteilten diese unter dem Volk. Sie machten sie schlecht unter dem Volk. Sie brachten auch deutlich ihre Verachtung ihnen gegenüber zum Ausdruck. Und sie waren in ihrer Art und Weise einfach wirklich kaltherzig und erbarmungslos. Das ist ihr Handeln gewesen gegenüber diesen Menschen. Und wir sehen, dass ihr Verhalten das absolute Gegenteil war im Vergleich zum Verhalten von Jesus, im Umgang eben mit diesen Menschen. Und sie bildeten sich jetzt hier in dieser Situation ein, dass sie richtig handeln, indem sie sich fernhielten von diesen Sündern. Sie sahen sich auf der richtigen Seite. So wie sie handeln, so muss es sein. Und in ihrer Herzlosigkeit in dieser Situation tadeln sie Jesus. Sie tadeln ihn für das, was er da macht, was er nicht machen soll. Und was macht Jesus? Nun, Jesus, er dreht jetzt den Spieß um und er tadelt die Pharisäer. Denn was macht er? Schaut mal Vers 13a. Was sagt er dort zu ihnen? Er sagt, geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Was Jesus hier sagt, ist eine tief treffende Rüge gegenüber den Pharisäern, die die geistlichen Lehrer gewesen sind vom Volk. Die Phrase hier, geht aber hin und lernt, diese Aussage allein, sie ist den Pharisäern vertraut gewesen. Sie kennen das. Es wird immer in einem bestimmten Kontext gebraucht. Dieser Ausdruck, er wird in den rabbinischen Schriften als Tadel benutzt für einen Schüler, der etwas nicht weiß, was er aber schon längst hätte wissen müssen. Dann hat man das eben gesagt, oder so steht es dann in den Schriften von ihnen. Geh aber hin und lern. Und dann wird die Schrift zitiert oder etwas mitgeteilt, was derjenige eben lernen soll. Also etwas, was derjenige schon wissen sollte, aber noch nicht weiß. Es ist ein Tadel. Und das macht Jesus jetzt hier gegenüber den Lehrern des Volkes, also den Pharisäern. Das heißt, diese geistlichen Lehrer des Volkes werden von Jesus sozusagen zu Schülern degradiert und wieder klein gemacht. Geht aber ihr erstmal hin und lernt. Und er sagt im Grunde genommen, geht mal die Schriften lesen und macht das bitte mal sorgfältig. Und wenn ihr dann das Nötige gelernt habt, dann könnt ihr gerne wiederkommen. Also, es muss auf die Pharisäer durchaus beleidigend gewirkt haben, dass er diese Phrase ihnen gegenüber feiert. Wie kann er es wagen, derart mit ihnen zu sprechen? Und Jesus sagt ihnen dann sogar, was sie lernen sollen. Nicht einfach irgendwas, das sie hin und her wälzen in den Schriften, sondern Jesus zitiert aus den Schriften, Hosea 6,6. Das ist also etwas gewesen, was sie kennen sollten. Waren sie doch diejenigen, die die Schriften kannten, ja, dann mussten sie diese Stelle gut kennen. Und er zitiert Hosea 6,6 Jesus ihnen gegenüber und sagt, er zitiert hier Gott, das ist eine Aussage, die Gott dort trifft, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Das ist, was Gott schon im Alten Testament deutlich gemacht hat. Und worin waren die Pharisäer äußerst schlecht? Wir haben es schon gesehen. Im Ausüben der Barmherzigkeit. Das lag ihnen nicht. Aber worin waren sie besonders gut? Wofür das Volk sie verehrte? Im Darbringen von Schlachtopfern. Da waren sie Vorbilder. Da waren sie ganz groß. Ja? Gebetsriemen waren immer schön breit. Die Quasten, die sie trugen, waren immer schön da, wo sie sein sollten. Zweimal die Woche fasteten sie, sodass das jeder auch wusste. ihr Einkommen, das verzehnteten sie, bekam jeder mit. Sie haben an den Straßenecken gebetet, sodass das jeder sehen konnte. Also Schlachtopfer konnten sie darbringen, haben sie einiges in der Hinsicht gemacht. Sie waren Experten darin, Rituale auszuüben oder irgendwelche Zeremonien durchzuführen. Und das ist ja auch der Grund gewesen, wieso das Volk auch auf sie aufschaut. Oh, guck mal den an, guck mal, was er macht. Guck mal, zweimal die Woche sogar. Und man verehrte sie, man hatte Hochachtung vor ihnen, man bewunderte sie. Und das gefiel ihnen natürlich dann auch, wenn sie unter dem Volk dann so einherschritten und eben so ankamen bei ihnen. Aber all diese Schlachtopfer, die sie darbrachten, auf diese verschiedenen Art und Weisen, sie hatten bei Gott null Bedeutung. Sie hatte keinen Wert, dass sie das machten. Warum? Weil sie die Sünder nicht liebten, nicht barmherzig waren. Ihre Herzen waren steinhart. Sie waren voller Hochmut, sie waren voller Verachtung, sie waren voller Verurteilung. Das sind sie gewesen. Und mit diesem Herzen bringen sie Schlachtopfer dar. Und das nimmt Gott nicht an. Und im Alten Testament in Sprüchen sagt Gott schon, wenn jemand ein Opfer darbringt, ohne dass das Herz am rechten Fleck ist, ein Gräuel ist es für den Herrn. Der braucht dann dieses Opfer nicht, der braucht es gar nicht erst zu bringen. Was will der Herr? Welches Herz? Wenn ihr die Bibel habt, schlagt mal Psalm 51 auf. Und wir lesen mal, was König David schon damals deutlich erkannt. Auch das hätten die Pharisäer wissen müssen. Psalm 51, die Verse 18 und 19. Psalm 51, Vers 18 und Vers 19. Lesen wir mal, was David dort schon wusste und sagte und niedergeschrieben hatte, was den Pharisäern bekannt sein musste. Es heißt, Psalm 51, 18, denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir bringen. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Das ist es, was Gott will. Er will das Herz von den Menschen und nicht, dass sie einfach irgendwelche Rituale herzlos durchführen. Und das hätten die Pharisäer wissen müssen. Es ist kein Geheimnis gewesen. Es ist auch an vielen anderen Stellen im Alten Testament zu lesen. Es muss ihnen bekannt gewesen sein. Sie hätten es wissen müssen. Schlachtopfer waren schon damals ein Gräuel vor Gott, wenn das Herz nicht am rechten Fleck war. Und das Herz der Pharisäer, es war nicht am rechten Fleck. Andernfalls hätte Jesus sie nicht tadeln müssen und eben auf das hier aufmerksam machen müssen. Wenn sie ein zerbrochenes Herz hätten, wenn sie ein zerschlagenes Herz, ein demütiges Herz vor Gott hätten, dann würde sich das auch darin offenbaren, dass ihre Liebe Gott gegenüber sichtbar werden würde in ihrem Umgang mit den Sündern. Dann würden sie anders mit ihnen umgehen. Dann würden sie mit ihnen umgehen, wie Jesus das tat. Das würden sie machen. Das wäre der Umgang, wenn ihr Herz wirklich gefüllt wäre mit Barmherzigkeit und Sanftmut, zerbrochen vor dem Herrn. Aber das war nicht der Fall. Ihr Herz war mit viel Hass gefüllt. Das wissen wir an vielen anderen Stellen. Ihr Herz war mit viel Verachtung gefüllt, gerade gegenüber den Sündern. Und ja, bevor sie es wagten, Jesus zu tadeln, sollten sie erst einmal nochmal die Schriften lesen. Und sollten sie nochmal genau lesen. Vor allem Hosea 6,6 sollten sie lesen. Und lernen, was Gott will. Nämlich nicht Schlachtopfer, sondern Barmherzigkeit. Das ist es, was Gott möchte. Und dann macht Jesus im Anschluss klar, warum er nicht gekommen sei. Nämlich nicht für die Selbstgerechten. Lesen wir mal Vers 13b, da steht, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen. Ja, wir haben ja gesehen, Jesus lehnte die Sünder nicht ab. Wen Jesus dagegen ablehnte, das waren die Gerechten oder genauer gesagt, und das ist das, was Jesus hier meint, die Selbstgerechten. Um die geht es hier im Text. Jesus kam nicht, um die Selbstgerechten zu rufen. Das ist hier mit dem Begriff gerecht in Vers 13 gemacht. Dass das so ist, das geht aus dem Kontext hervor. Nein, denn Jesus, er stellt hier die Pharisäer, die ja selbst gerecht waren, den Sündern gegenüber, mit denen er hier Gemeinschaft hatte. Und was die Pharisäer ausmachte, was sie kennzeichnete, berichtet Lukas so. Er sprach, also Jesus sprach zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten. Lukas 18, 9. Und dort im Kontext geht es eben um die Pharisäer. Sie sind Menschen gewesen, die auf sich selbst vertrauten und meinten, von sich aus gerecht zu sein vor Gott und die anderen verachteten. Wie wir das ja auch hier im Text heute sehen, die Sünder verachteten. Also, ihre Ansicht war, dass sie vor Gott gerecht sind, dass sie vor Gott bestehen würden. Das ist ihre Überzeugung gewesen, ihr Verständnis. Das bedeutet, sie gaben nicht zu, Sünder zu sein. Sie waren nicht der Ansicht, dass sie Sünder seien. Sie waren der Ansicht, Gerechte zu sein. Gerecht zu sein vor dem Herrn. Aufgrund dessen, was sie tun, mit ihren Schlachtopfern und so weiter. Das ist ihr eigenes Verständnis über sich gewesen. Und solange sie dieser Überzeugung waren, solange sie meinten, sie würden vor Gott bestehen aufgrund ihrer Gerechtigkeit, solange sie der Ansicht waren, dass sie keine Sünder seien, solange konnte Jesus ihnen auch nicht wirklich helfen und ist für diese auch nicht gekommen, sondern er ist gekommen, nicht die Selbstgerechten zu rufen, die sowieso der Ansicht waren, dass sie Jesus nicht brauchen, sondern er ist gekommen für die Sünder. Und das ist, was er eben hier deutlich macht, Jesus, wieso er gekommen ist, nämlich Sünder zur Buße rufen. Und wenn wir nochmal in Vers 13 schauen, da sagt Jesus das ja auch, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Schlachter steht hier noch, Sünder zur Buße, was auch stimmt, was ja auch richtig ist, wenn wir Parallelstelle auch in Lukas schauen, da steht das auch so. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Ihr Lieben, das ist, was Jesus machte. Das war seine Absicht. Deswegen kam er überhaupt in diese Welt, um die Menschen zu erretten, um ihnen Frieden mit Gott, dem Vater, zu geben. Und deswegen suchte er auch Gemeinschaft mit diesen Menschen, die sich im Klaren waren, dass sie Sünder sind, um ihnen dann das Evangelium zu bringen, damit sie erkannten, dass es eine Lösung gibt in Jesus. Deswegen kam er. Und so verweilte Jesus gewöhnlich eben unter Sündern und nicht unter den Pharisäern. Mit ihnen hat er nicht viel Gemeinschaft gehabt. Es gibt Situationen, wo er das hatte, wo auch Pharisäer ihn einluden, aber das war nicht der Standard. Er war ein Freund der Zöllner und Sünder, wie Matthäus das selber schildert im Evangelium. Denn Jesus war gekommen, um eben für die Sünder da zu sein, um ihnen das Evangelium zu bringen und nicht für die, die sich selbst für gerecht hielten vor Gott. Und Jesus verweilte also hier bei Matthäus zu Hause mit denen, die eben Sünder waren und hatte Gemeinschaft mit ihnen. Und für diese ist er dann auch gekommen. Sie waren Sünder, die sich bewusst waren, dass sie Sünder sind. Und so konnte Jesus mit ihnen über die Sünde sprechen. Er konnte das Evangelium bringen und er konnte ihnen die Lösung darbringen durch das Evangelium. Nämlich, dass er Sünden vergeben kann, wenn sie Buße tun und um Vergebung der Sünden bitten. Und wer immer meint, er sei von sich aus gerecht, wer immer meint, er würde von sich aus vor Gott bestehen, er bräuchte Jesus nicht, dann ist dieser Mensch verloren. Ohne Jesus keine Chance, vor Gott bestehen zu können. Aber wenn jemand das erkennt, wenn jemand erkennt, hey, ich bin nicht gut, ich bin ein Sünder, und wenn ich eines Tages vor meinem Schöpfer stehe, werde ich nicht bestehen können. Wenn jemand das erkennt, wenn er diese Sündenerkenntnis hat, wenn er das wahrnimmt, ihr Lieben, wie wunderbar ist doch dann das Evangelium. Wenn derjenige dann doch erfährt, dass ihm vergeben werden kann in Jesus, dann ist das ja eine frohe Botschaft, die er dann bekommen kann. Und dafür ist Jesus gekommen, Sünder zur Buße zu rufen. Und wenn wir zum Beispiel Herrenmahl feiern oder Abendmahl, was machen wir da? Wir feiern ja nicht uns, indem wir auf unsere Gerechtigkeit blicken. Wen feiern wir? Wir feiern Jesus, weil wir wissen, wir sind diejenigen gewesen, die Sündenvergebung brauchten. Und Jesus ist derjenige gewesen, der uns die Sünden vergeben hat. Und somit feiern wir ihn, der sich für uns hingegeben hat und uns die Sünden wirklich vergeben hat. Und er hat uns das ewige Leben geschenkt. Und wir dürfen Frieden mit Gott haben. Deswegen singen wir hier Lieder und wir beten zu ihm und wir erfreuen uns an Gott, weil er uns gegenüber nicht wie die Pharisäer war, hart und herzlos. Nein, weil er uns gegenüber gnädig war, barmherzig war und uns wiedergeboren hat zu einem neuen Leben. Und wir dürfen leben in Jesus. Und ihr Lieben, das ist das, was uns errettet hat. Wir durften zur Sündenerkenntnis kommen durch das Wort Gottes. Wir durften Buße tun vor dem Herrn und er hat uns vergeben. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir dann mit Menschen in Kontakt stehen, die möglicherweise nicht errettet sind, dass wir ihnen auch aufzeigen anhand des Evangeliums, dass der Tag kommen wird, da jeder vor Gott erscheinen wird und er vor Gott nicht bestehen kann aufgrund dessen, dass er ein Sünder ist. Es sei denn, er hat Jesus an seiner Seite, der ihm zuvor die Sünden vergeben hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eben die Sünde bei der Verkündigung auch nicht außen vor lassen, sondern offen das kommunizieren, damit der Geist Gottes in ihm wirken kann, in solch einem Menschen, damit er zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen kann, damit er erkennt, dass er ein Sünder ist, um dann Buße darüber tun zu können, damit der Herr ihm dann vergibt. Bei uns in der evangelikalen Welt gibt es ja verschiedene Methoden, die man so entwickelt hat, wie man am besten mit Ungläubigen spricht oder wie man daran geht, wie man das macht. Und leider muss man sagen, dass es so einige Methoden gibt, die bewusst die Sünde ausklammern, die bewusst die Sünde weglassen und sagen, nein, nein, das darfst du auf keinen Fall sagen oder ansprechen oder demjenigen mitteilen, dass er ein Sünder ist. Aber so hat Jesus nicht gehandelt. So war Jesus nicht. Jesus hat in Sanftmut und Barmherzigkeit offen gesprochen und Hilfe angeboten. Das ist das Leben von ihm gewesen. Und wir sind Zeugen davon, die wir errettet sind und seine Kinder. Wir haben das erlebt. Der Jesus, der uns in Sanftmut und Barmherzigkeit begegnete, uns Sündern, die wir Buße tun durften über unsere Sünden, um errettet zu werden. Und so möge Jesus uns helfen. Uns helfen, die richtigen Worte zu finden. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, wo wir das Evangelium weitergeben, vielleicht Freunde, Bekannte, dass der Herr uns Worte in den Mund gibt, die wir reden können, um demjenigen gegenüber auch erkenntlich zu machen, dass wir um ihn besorgt sind. Dass wir das nicht tun wie die Pharisäer, um zu verurteilen, sondern wir tun es, weil wir Sorge tragen und weil wir wünschen, dass derjenige Frieden mit Gott erfährt, dass er errettet wird. Und deswegen bringen wir das Evangelium. Möge der Herr uns helfen in diesem und mögen wir diesen Menschen wie Jesus begegnen, in Sanftmut und Barmherzigkeit und nicht mit Verurteilung und Verachtung wie die Pharisäer. Mit anderen Worten, mögen wir ein Leben leben oder führen, wie Jesus das getan hat. Mögen wir Jesus widerspiegeln, wenn wir das Evangelium weitergeben, so wie Jesus das getan hat. Amen. Ihr Lieben, ich bin dann durch. Ich würde gerne noch beten mit euch. Steht vielleicht dazu auf, nach Möglichkeit, dann bete ich noch abschließend. Herr Jesus, ich bin dir so dankbar, dass wir dein Wort heute, 2000 Jahre später, in den Händen halten dürfen. Herr Jesus, was du damals getan hast, als du hier auf dieser Erde wandeltest, wir dürfen es lesen. Du hast es durch verschiedene Männer niederschreiben lassen und du hast dein Wort über die Jahrtausende bewahrt. Und wir dürfen heute ganz genau wissen, was geschehen ist. Wir dürfen wissen, was du getan hattest, Herr. Und so dürfen wir deinen Fußstapfen folgen. Wir dürfen tun, was du tust. Und wir durften selbst, Herr, eines Tages durch Gnaden zu der Erkenntnis kommen, dass wir vor Gott, dem Vater, nicht bestehen können, weil wir Sünder sind. Weil wir keine Gerechtigkeit vorweisen könnten, die in irgendeiner Form uns vor Gott bestehen lassen würde. All unsere Gerechtigkeit, Herr, ist ein beschmutztes Kleid. Und das ist nicht gut. Wie gut ist es, Herr, dass wir dich haben. Deine Gerechtigkeit wird uns angerechnet. Und so dürfen wir Frieden mit Gott haben. Danke, Herr Jesus, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Danke, dass wir die Erkenntnis haben durften, dass wir Sünder sind und dass wir Buße tun durften über unsere Sünden. Und du, Herr, hast uns vergeben in deiner Barmherzigkeit. Und ich bitte dich, Herr, hilf uns. Hilf uns, dass wenn wir dein Wort weitergeben, dass wir das in Sanftmut und Barmherzigkeit tun. Dass wir nicht verurteilend sind, dass wir nicht hart sind, sondern dass wir dein Wort in Demut weitergeben mit der ehrlichen Absicht, dass der Mensch, der es hört, dem wir es bringen, dass es in seinem Herzen bewegt wird durch deinen Geist und damit er errettet wird, indem er Buße tut über seine Sünden. Hilf uns, Herr, Verkündiger deines Wortes zu sein. Hilf uns, die Zeugen zu sein, die wir deinen Namen verkünden. Mögen wir dich widerspiegeln mit unseren Worten und unserem Leben. Danke, Herr, dass du uns hilfst, dass du uns trägst, dass du selbst ein Vorbild für uns in diesem bist. Dir gebührt alle Ehre dafür. Amen. Amen.